Plattsport, der Sportpodcast.
Herzlich willkommen bei Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße Sie, ich begrüße euch, je nachdem, wie ihr angesprochen werden wollt, meine Damen und Herren, liebe Kinder, bei Plattsport, der Sportpodcast. Ich bin immer noch Martin Tetzlaff. Es hat sich in den letzten 10 Sekunden nicht geändert und ich bin heute wieder mal nicht allein. Wieder keine Solo-Show, tut mir leid, sondern mit mir und mit euch heute ist wieder mal der wundersame Fabian Kukowitsch. Hallo Fabian.
Hallo, hallo.
Du kommst frisch aus Spanien.
So schaut's aus.
Wie war's?
Aus Alicante eingeflogen.
Alicante?
Genau.
Und da hast du dann einfach nur Wochenende oder wie lange warst du weg?
Nee, ich war eine Woche da und es hat schon Grund gehabt. Ich war nämlich bei einer Freundin von Twitter. Und zwar, vielleicht ist sie dir auch schon mal über die Timeline geflogen, die sogenannte Rothi, die ist somit die größte Schalke-Verfolgerin aus Spanien. Ihr folgen ganz viele spanische Bundesliga-Accounts und die war vor kurzem in Deutschland gegen Fortuna Düsseldorf, war sie zum ersten Mal in der Felddienst-Arena. Da habe ich ihr eine Stadttour durch Köln gegeben, ein bisschen ja, geholfen, hier zurechtzukommen. Und als kleines Dankeschön durfte ich die Woche jetzt bei denen zu Hause pennen und hatte eine sehr, sehr schöne Woche in Alicante.
Du bist ja so ein bisschen Spanien-affin. Wie kommt das denn eigentlich? Du bist ja auch kein Spanier, ne?
Nee, leider nicht. Nein, ich habe seit der 10. Klasse habe ich Spanisch in der Schule gehabt, durch einen Umweg tatsächlich, weil ich damals keinen Bock auf die Naturwissenschaften hatte. Und da ist eine richtige Liebe draus entstanden. Auch in meinem Studium, was ich gerade mache, gerade das Semester beendet, heute ganz lustigerweise eine Hausarbeit abgeben, das Semester komplett abgeschlossen. Und damit ist Spanisch Teil meines Studiums, Teil meines Lebens, ist eine sehr wichtige und schöne Sprache für mich, wo ich mich immer versuche weiterzuentwickeln und ich bin ja auch am Ende des Jahres, von August bis Dezember werde ich ein Semester in Valencia verbringen, also ich bin schon sehr, sehr Spanien und Spanisch affin, kann man schon sagen.
Wie machst du das dann eigentlich dann September bis Dezember mit dem Knappencast, den du hier machst?
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich versuche, also ich habe zumindest den Gedanken, den auf jeden Fall weiterzumachen, weil ich zusammen mit einer Freundin dahin fliegen werde, mit einer Unikollegin, weil wir denselben Praktikumsplatz haben und dann uns eine Wohnung teilen werden. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das weiter hinkriegen. Aber ich denke, ich bin da relativ optimistisch.
Also ich war am Wochenende in Frankreich, in Lyon. Und man höre und staune tatsächlich, Sky Ticket lief in Lyon über mein Handy. Und The Zone lief natürlich auch mit dann den ganzen deutschen Inhalten und so. Also wäre da meine Möglichkeit, dann die Spiele da zu gucken. Auf einen knappen Cast verzichten, das kann ich inzwischen nicht mehr.
Gerade habe ich eine neue Folge abgeschickt, dürfte morgen früh rauskommen. Oh, weißt du auf jeden Fall, was du als erstes zu tun hast.
Ich bin gespannt. Aber bevor wir mit unserem heute sehr Bundesliga-lastigen Fußballprogramm vorangehen, heute sehr früh in dieser Sendung und aus gutem Grund oder aus schlechtem Grund heute ohne Held der Woche, aber mit
der Woche.
Ich überlasse dir mal das Wort. Fang du mal an.
Ja, wie soll ich sagen? Es fing vor ein paar Wochen an beim Spiel, was war es denn jetzt? Schalke 04 gegen Hertha BSC Berlin, genau. Im Pokal war es, wo Jordan Torunariga, junger U21-Nationalspieler, glaube ich sogar, von der DFB-Mannschaft, der wurde von einigen Schalke-Fans rassistisch beleidigt. Das hat ganz große Wellen geschlagen, gerade im Zuge dessen, dass er sich eine gelb-rote Karte durch einen emotionalen Ausbruch noch eingefangen hat. Und leider Gottes, so muss man es sagen, ist in den folgenden Wochen in einigen deutschen, aber auch europäischen Stadien es vermehrt zu rassistischen Bemerkungen, rassistischen Ausfällen gekommen, die, wo man natürlich nicht weiß, ob die es vorher schon gegeben hat, aber die auf jeden Fall mehr mediale Aufmerksamkeit genossen haben. Unter anderem nochmal bei Schalke 04 gegen Paderborn, ich glaube international Porto war da noch dabei, Musa Marega wurde da angegangen, Preußen Münster, wo es ein fantastisches Zeichen vom Stadion bzw. von den Fans gab, wo auch der rassistisch beleidigte Spieler dann noch am Samstagabend im aktuellen Sportstudio zu Gast war.
Leroy Quattro,
also es war, Genau, also es waren Wochen, die in der Hinsicht absolut nicht schön waren für den Fußball, absolut nicht schön waren für die Gesellschaft und was ein alarmierendes Signal sein sollte. Und ich hoffe wirklich, dass das, was in Preußen Münster passiert ist, wo das Stadion zusammen aufgestanden ist, gegen diesen Mann, der den Spieler rassistisch beleidigt hat, aufgestanden ist, ihn ausgegrenzt hat als Person, die jemanden ausgrenzen will. Und ich hoffe wirklich, dass sich da weiter die Fans ein Beispiel annehmen, dass wir Rassismus nach und nach irgendwie aus den Stadien kriegen, weil das ist ein Thema, was kein vernünftiger Fußballfan im Fußball, im Stadion und insgesamt in der Gesellschaft sehen will.
Da seid mal ganz eigennützig hingewiesen auf den gestern erschienenen Artikel bei uns bei Plattsport, beziehungsweise ein Kommentar, würde ich es eher nennen, von mir. Der heißt, mir reicht es. Und da geht es genau darum. Es geht auch um tatsächlich immer wieder vorkommende sexistische Äußerungen, nicht nur im Fußballstadion, aber auch bei Twitter, was mir letzte Woche unter die Nase gekommen ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, all die Leute, die irgendwelche Leute diskriminieren, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer Orientierung, wegen ihrer Haarfarbe, wegen ihrer Körpergröße, Fülle, Schlankheit, was auch immer, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. So, jetzt ist der Haken gesetzt bei Explicit Lyrics, aber es muss gesagt werden, ihr habt mit Fußball, mit Sport, mit Teilnahme an der Gesellschaft nichts zu tun. Kommt mal klar und hört auf mit diesem Mist. Schaut zu, dass ihr an einer toleranten Gesellschaft teilnehmt und ansonsten, keine Ahnung, sperrt euch ein in den Keller und wartet, bis bei euch im Kopf das Licht ausgeht, wenn es nicht bereits schon ausgegangen ist. Zu Livoj Quadwo muss man sagen noch, der ich nenne ihn jetzt mal ganz nett noch Missetäter, der Rassist, hat vom DFB ein dreijähriges Stadionverbot bekommen in allen bundesweiten Stadien und das ist meiner Meinung nach auch immer noch viel zu wenig. Solche Leute verwirken meiner Meinung nach das Recht, überhaupt in irgendwelchen Formen am Teilnehmen am Stadion irgendwie mitzumachen und raus aus den Stadien. Und es gibt ja auch bei Union Berlin, bei meinen Homies, diese Gruppe Schöne Eisern ohne Nazis und dem kann ich mich immer wieder nur anschließen. Ja, aber wo wir gerade eben noch bei Schalke waren, es lässt sich nicht sozusagen die Verknüpfung entfernen aus meinem Kopf. Schalke und Clemens Tönnies und Rassismus und jetzt diese Vorfälle. Du als Schalke-Fan, wie siehst du denn eigentlich diese Verbindung zwischen den Ereignissen im August und jetzt im DFB-Pokal?
Also genau die Tatsache, dass du als Außenstehender jetzt bei diesen Ereignissen Schalke 04 im Kopf hast, ist genau das, was mich an der ganzen Geschichte am meisten nervt, nicht weil das übertrieben ist von dir, meine ich, sondern weil das ein Problem ist, was Schalke 04 ganz, ganz schleunigst angehen muss. Ich weiß, dass Schalke 04 und seine Fans in der Mehrheit, in der sehr, sehr großen Mehrheit, sich gegen solche Leute stellen. Jegliche Fans, jegliche Freunde, die ich davon kenne, die haben damit überhaupt nichts zu tun und generell habe ich da auch noch nie solche Erfahrungen bei Schalke 04 gemacht. Aber es zeigt sich, dass eben dieses Tolerieren im August bezüglich der Aussagen vom Vereinsboss Clemens Tönnies anscheinend einige Leute dazu motiviert hat oder, wie soll ich sagen, angeregt hat, ihren inneren ekelhaften Trieben irgendwie einen Freiraum zu geben. So, und man muss leider sagen, dass bei beiden Malen, erstmal bei Jordan Torunariga und im Spiel gegen den SC Paderborn, wobei ich da auch einige Tweets gelesen habe, dass sich da auch einige Leute schon gegengestellt haben und da den Mund aufgemacht haben. Da kann ich aber leider nichts beweisen. Allerdings ist das, wie gesagt, ein Problem, was Schalke 04 jetzt begegnen muss, womit Schalke 04 umgehen muss und womit vor allem die Fans und die Verantwortlichen von Schalke 04 offen umgehen müssen. Denn es kann wirklich nicht sein, dass mein Verein, jetzt werde ich ein bisschen emotional, aber es kann wirklich nicht sein, dass mein Verein mit solchen Sachen in Verbindung gebracht wird, dann noch im Zusammenhang mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Damit will ich als Fan nicht in Verbindung gebracht werden Und da bleibt leider nur die Möglichkeit, dass wir als Fans von Schalke 04 zusammen da ein Zeichen setzen. Nicht ein Zeichen, sondern in jedem Spiel, bei dem sowas vorkommt, zusammen dagegen ankämpfen. Denn jetzt ist es so wichtig wie noch nie zuvor.
Und trotzdem müssen wir nochmal über den Prozess sprechen, der begann, als Clemens Tönnies diese Aussage damals gemacht hat, und wie der Verein damit umgegangen ist und wie meiner Meinung nach auf jeden Fall auf ganzer Länge verharmlost hat, zumindest in den offiziellen Stellen, aber auch der Ehrenrat sozusagen und diese Geschichte mit Clemens Tönnies freiwilligem Rückzug über 3 Monate. Wie wird bei Schalke 04 intern auch jetzt über dieses Gremium gesprochen und was läuft da im Hintergrund ab? Aufgrund dieser Ereignisse mit Toru Nariga.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass intern, was jetzt Ehrenrat Clemens Tönnies angeht, dass da leider überhaupt keine Reaktion gab. Die Reaktion, die es gab, die gab es von den anderen Beteiligten des Aufsichtsrats beziehungsweise Vorstands Mitgliedern Alexander Jobst, Peter Peters und Jochen Schneider, wo ich wirklich sagen muss, wenn die damals bei Clemens Tönnies genauso agiert hätten wie jetzt bei den Vorfällen gegen Hertha BSC Berlin und den SC Paderborn, eigentlich rede ich nur über den Vorfall jetzt mit John Toru Nariga, der so eine mediale Aufmerksamkeit genossen hat. Wenn die damals so reagiert hätten, dann wären, glaube ich, viele Schalke-Fans und auch Außenstehende ein bisschen glücklicher gewesen. Denn man hat sofort alles in die Aufarbeitung gesetzt, in Videoaufnahmen auswerten, Fans befragen, man hat Fans auf Social Media befragt, dass die sich mit dem Verein in Kontakt setzen sollen, Informationen austauschen sollen, damit diese Personen ausfindig gemacht werden. Hätte man damals bei Clemens Tönnies so stark in die Aufarbeitung investiert und vor allem in die Kommunikation, ich glaube, dann wären wir heute alle ein bisschen glücklicher, aber so wirkt das alles leider, gerade im Zusammenhang mit der Steht-auf-Woche, die damals stattfand, leider alles ein bisschen wischiwaschi.
Es ist einfach nochmal ein Unterschied, ob man einen Heini auf der Tribüne oder den Vorsitzenden des Vereins vor die Tür setzt. Und da zeigt sich, glaube ich, mal wieder, wie viel Geld dann doch ausrichten kann und Einfluss und wie sich Leute gegenseitig schützen. Wie ist auch da die Stimmung genau zu dem Thema, dass man sagt, ja, Mensch, der genießt einen Bonus, den der andere Rassisten-Heini nicht hat. Also ohne den Idioten, der da Toru Nariga beleidigt hat, irgendwie ja, auch nur ansatzweise aufzuwerten im Vergleich zu Tönnies.
Ja, ich glaube, Clemens Tönnies ist jetzt sogar unabhängig von der Debatte, ist einfach die Person mit der meisten Macht beim FC Schalke 04. Ich glaube, da kann auch ein Tönnies-Befürworter dazu stimmen. Einfach aus dem Grund, man sieht, Tönnies segnet alles ab, Tönnies bleibt im Amt, egal was passiert. Und genau diese vollständige Macht ist das, was ihn im Amt behält. Er selbst wird nicht zurücktreten und es gibt keine Instanz im Verein, die ihn vor die Tür stellen wird. Und bis Clemens Tönnies da selber nicht einen Schalter umlegt, und leider Gottes wird das wahrscheinlich nicht passieren, wird das noch einige Jahre so weitergehen.
Dann machen wir jetzt mal einen Punkt hinter diesem Thema. Ich denke, wir haben uns beide ganz klar positioniert, wo wir stehen. Und
ich glaube, das ist bei uns beiden sowieso eigentlich eine klare Sache. Also jetzt mal unabhängig von dieser Folge kann ich nur sagen, wer mich mit sowas konfrontiert, und ich hatte letztens leider Gottes eine Diskussion auf Twitter, wo das passiert ist, ich würde wirklich sehr gerne mehr in Kommunikation und Austausch bei mir investieren, aber ich kann euch versichern, mit Rassismus, Ausgrenzung, Sexismus, Diskriminierung, alles, was in diese Richtung geht, ich verspüre da wirklich Abschaum und Ekel, nur den Gedanken daran zu verschwenden, und dir geht das dabei genauso, das können wir hierbei feststellen und festhalten.
Und an alle die, und ich sag's immer wieder gerne, die uns jetzt hören, die absolut nicht einverstanden sind mit dem, was wir machen und was wir hier sagen, ab sofort ausschalten und hört was anderes, hört, keine Ahnung, hört irgendwelche Heimatlieder oder so, verpisst euch. So, das war jetzt der raue Teil vom Plattsport. Wir haben den Song der Woche bereits jetzt hinter uns gebracht. Es hätte noch andere Kandidaten gegeben. Es hätte jetzt beispielsweise im sportlichen Bereich Jürgen Klinsmann zum Beispiel gegeben, den man als Kandidat hätte aufstellen können. Zum Thema Jürgen Klinsmann haben die Kollegen vom Hertha BSC Podcast Damenwahl eine Folge gemacht, Folge 136. Ich bin da mal weg. Hört es euch an und lasst euch da mal auch, sag ich mal, von den internen Leuten, also Fans, etwas aufklären, was da in Berlin West passiert ist in der vergangenen Woche. War sehr spannend und sehr lustig. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir haben uns jetzt tatsächlich wieder das Sportliche vorgeschnallt vor dem Bauch und das gucken wir uns jetzt mal an. Wir bleiben bei Schalke. Ich habe eine interessante Diskussion auch bei Twitter gesehen, wo viele Schalke-Fans im Moment extrem unzufrieden sind, wie die Rückrunde gerade läuft. Wie stehst du dazu? Und was sind die Argumente derjenigen, die sagen, das ist gerade nicht gut, was auf Schalke passiert?
Also die Argumente, die Kritiker aktuell bringen, die sind ja gar nicht so falsch. Schalke steht jetzt seit 4 Spielen ohne Sieg da, hat gegen 3 Mannschaften aus den unteren Tabellendrittel, Hertha, Paderborn und Mainz, jeweils nur ein Unentschieden geholt, hat selber nur, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube, 1 Tor geschossen? Nee, 2. Und darunter noch eine dicke Klatsche gegen die Bayern. Also der Trend zeigt aktuell nach unten, das ist ja nicht abzuwenden. Allerdings ist es die Erwartungshaltung dieser Fans, dieser Menschen, die mir da die meisten Sorgen bereitet. Ich bin auch unter den Leuten, die Wagner für die letzten Spiele kritisieren. Nicht nur ihn, sondern die gesamte Mannschaft. Das ist ja kein Geheimnis. Allerdings finde ich es zu hart, in der ersten Saison von David Wagner in der Rückrunde, nachdem man eine sehr starke Hinrunde gespielt hat und die Rückrunde mit einem sehr starken 2-0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach begonnen hat, jetzt alles in Grund und Boden zu reden und quasi die komplette Hinrunde plus das Gladbach-Spiel zu vergessen. Fakt ist, Schalke 04 hat keine guten 4 Spiele hingelegt, aber Fakt ist auch, Schalke 04 fehlen viele wichtige Spieler. Und es gehört meiner Meinung nach, beziehungsweise ich glaube, das ist einfach so, dass zu einer Entwicklung auch eine gewisse, wie sagt man, Dürrephase gehört. Das klingt blöd, ist aber so, jeder Trainer, jede Mannschaft wird mal ein paar Spiele haben, wo es nicht gut läuft und dann zählt es eben, die Reaktion zu zeigen und am Ende gut abzuschließen. Und ich glaube, Schalke 04 kann gerade sehr glücklich mit der Situation sein, auf Platz 6 zu stehen und sehr gute Chancen zu haben, in die Europa League einzuziehen. Denn das steht meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, über der Erwartungshaltung, die ich vor dieser Saison hatte.
Du sagst es gerade, ihr steht auf Platz 6, ich sag mal ihr. Wie du die Gefühle enttäuschen können, das ist schon interessant. Also ihr habt 36 Punkte, seid auf Platz 6 und gerade mal 6 Punkte hinter Borussia Dortmund, die mit der doppelten Toranzahl, also geschossene Tore fast, gerade mal 6 Punkte mehr erwirtschaftet haben. Da gibt es da immer wieder mal so die Dellen, die ganz kleinen Dellen, wo dann Favre 2 Spiele verliert und dann wird er wieder in Frage gestellt, auch seine Art. Gestern und am Wochenende gegen Frankfurt sah das schon wieder ganz anders aus. Gefühlsmäßig liegen da Welten zwischen Schalke und Dortmund gerade, obwohl nur 6 Punkte dazwischen liegen. Das ist in 2 Spielen aufgeholt. Ich habe mal noch ein paar andere Zahlen hier mir aufgerufen, warum mich das gerade auch alles irritiert, was da an Kritik kommt. Klar kann Schalke meine Delle haben, aber nach 22 Spielen haben sie diese Saison 36 Punkte bei 32 zu 27 Toren. Das ist jetzt gute Defensive, nicht ganz so starker Sturm, aber sehr effektiv. Vergleichen wir mal zum selben Zeitpunkt letzte Saison. Nach 22 Spielen hatte Schalke satte 13 Punkte weniger, lag auf Platz 14 und hat auch nur 25 Tore geschossen, hat für die untere Tabellenhälfte sensationelle 32 Tore nur kassiert. Also ich sag mal, es hängt da, glaube ich, nicht an vielen Dingen, was da quasi ein Unterschied ist. Der Unterschied ist, dass Schalke dieses Jahr eine andere Mentalität hat. Das drückt für mich diese 13-Punkte-Differenz aus, die Schalke jetzt mehr auf dem Konto hat. Und da verstehe ich nicht, warum man auch jemanden wie David Wagner nicht auch mal einrechnet, auch mal 4-5 Spiele am Stück mal nicht so gut auszusehen, aber er hat doch den Turnaround zweifelsohne geschafft, würde ich jetzt mal sagen.
Letztes Jahr haben 36 Punkte zu Platz 5 auch gereicht. Also ich meine, das ist ein sehr guter Wert, wie ich finde.
Ja, die Kritik zeigt ja auch eins. Jede Aussage von ihm wird jetzt sehr, sehr stark beäugt und meiner Meinung nach überbewertet. Nach dem Mainz-Spiel hat er gesagt, jetzt sinngemäß zitiert, wenn wir nicht gewinnen, dann sollten wir nicht verlieren. Darauf, dass er eben am Ende aufs Unentschieden gegangen ist, beziehungsweise darauf kein Tor noch zu kassieren. Und die Aussage wurde von vielen sehr, sehr kritisch gesehen, wobei ich persönlich sagen muss, vielleicht ist sie etwas unglücklich getroffen, darüber kann man streiten, aber im Grundkern finde ich das gar nicht so falsch. Wie gesagt, Schalke hat jetzt 4 sieglose Spiele, hat aber immerhin aus 3 dieser 4 Spielen noch einen Punkt mitgenommen. Und wenn man in diesen Spielen am Ende noch einen Treffer kassiert und irgendwie dann noch einen Knicks, einen Nackenschlag bekommt, dann kann das nochmal mehr wehtun, als es vielleicht ohnehin für manche Fans gerade tut. Deswegen finde ich das gar nicht so falsch, jetzt erstmal darauf zu setzen, wieder eine Grundstabilität zu erringen. Und sich auf die Grundwerte, die Stabilität zu konzentrieren, um dann wieder den Step nach vorne zu gehen und die Verbindung zum Angriff wieder zu suchen und wieder zu alter Form zurückzufinden.
Jetzt mal in die Zukunft geguckt, auch auf die neue Saison geschaut. Wird das bei Schalke auch diskutiert, vielleicht etwas mehr in Offensivkräfte also zu investieren für die kommende Saison, also um einfach einen Knipser zu haben, der mehr Tore schießt, weil tatsächlich, was Schalke im Kader hat, ist, da ist jetzt kein knallharter Goalgetter dabei, erst recht nicht à la Haaland. Der Haaland ist halt jetzt gerade erst mal in Dortmund eingetroffen, aber sowas ähnliches, ja, so 70% Haaland wäre doch nicht schlecht für Schalke.
Ja, dass die Schwäche von Schalke 04 aktuell die Offensive ist, das ist ja kein Geheimnis. Allerdings dadurch die Stärke, und zwar die Defensive, zu vernachlässigen, das ist wieder die andere Geschichte. Man hat jetzt Todibo ausgeliehen und angeblich soll man ihn auf jeden Fall verpflichten wollen, beziehungsweise die Kaufoption von 25 Millionen ziehen wollen. Was ich allerdings keinen schlechten Weg halte, denn dann hat man, wenn man jetzt mal von der Theorie ausgeht, mit Ozan Kabak und Jean-Claire Todibaud 2 der talentiertesten jungen Innenverteidiger, die es so in Europa aktuell gibt. Damit kann man auch auf jeden Fall schon mal was anfangen. Und vorne im Sturm sehe ich mit Benito Raman auf jeden Fall eine Menge Potenzial aktuell, ist für mich aktuell auf jeden Fall auch der Beste da vorne. Gregoritsch hat gegen Gladbach gezeigt, was er kann, konnte er leider jetzt nicht nochmal abrufen, aber wie du schon sagtest, es fehlt so ein bisschen dieser klassische Goalgetter, der einfach mal, wie Haaland es meiner Meinung nach auch oft macht, ein sehr gutes Stellungsspiel hat und den Fuß auch mal einfach dann an der richtigen Stelle hinhält und von den anderen Spielern gut in Szene gesetzt werden kann. Das ist ein Spieler, den muss Schalke 04 finden und für den muss man meiner Meinung nach gar nicht mal so viel Geld ausgeben. Wolfsburg hat da ein sehr starkes Beispiel mit Wout Weghorst. Man braucht manchmal gar nicht so große Namen, um die Tore dann am Ende zu erzielen. Aber ich habe da tatsächlich vollstes Vertrauen in Jochen Schneider und das Scouting-Team und Michael Reschke. Ich glaube, die haben bisher relativ bis gute Arbeit geleistet und werden das auch bestätigen im kommenden Sommer.
Dann warten wir mal ab, wie das jetzt mit der Saison weitergeht mit Schalke. Dein Tipp?
Mein Tipp ist schon, dass sie die Europa League schaffen.
Weil? Was spricht für dich
wieder dafür? Erstmal spricht dafür, weil ich glaube, dass Bayern München den DFB-Pokal holt und somit der 7. Platz auch als Qualifikation reichen wird. Und auf der anderen
Moment,
Seite.
Moment. Du sagst, Schalke scheidet gegen die Bayern aus. Ich glaube, so den
ja,
nächsten.
Es tut
den
mir
nächsten
wirklich leid, Martin,
Shitstorm.
Aber ich bin bei Schalke-Bayern-Spielen bin ich, glaube ich, so mit der pessimistischste Mensch, den es gibt. Ein Schalke-Spiel gegen die Bayern läuft immer so ab. Die ersten 10 Minuten spielt Schalke ganz gut, du denkst, es geht was, und dann macht Lewandowski spätestens in den ersten 15 Minuten das 1-0 und alles bricht zusammen. Das läuft seit 3 Jahren ungefähr so und ich habe leider keine Hoffnung, dass sich das im Pokal ändert. Meine Mannschaft darf mich sehr gerne des anderen belehren.
Danke nochmal übrigens an Robert Lewandowski. Ich habe vorhin mal das erste Mal seit einigen Monaten mal wieder meine Kicker-App geöffnet, um mal zu gucken, wie viele Punkte ich so habe. Und tatsächlich, ich glaube, ich habe 239 Punkte irgendwie mit meinem Team geholt. Irgendwie liegt damit auf Platz, keine Ahnung, 9000. Und davon alleine Robert Lewandowski 161 Punkte. Danke, Robert, Cinque. Robert. Und ja, ein Gruß nach München. Über München müssen wir gerade nicht viel reden, ne? Das ist jetzt gerade auch eine Wohlfühloase, oder?
Ja, denke ich auch. Also Bayern aktuell irgendwie wieder Bayern-like. werden das irgendwie schon schaukeln, sag ich mal.
Ganz anders, der ehemalige Konkurrent des FC Bayern München ist der SV Werder Bremen. Die stecken jetzt tatsächlich in einer handfesten Krise, liegen auf Platz 17 in der Bundesliga mit 25 zu Thomas Schafartigen 51 Gegentoren. Nur, dass eben keine Thomas Schafartige Offensive dabei ist. Also die Bremer haben jetzt gerade ein handfestes Problem und ein Trainer, Florian Kohfeldt, von dem ich selber noch so zum Beginn der Hinrunde dachte, Mensch, das wäre doch irgendwann mal ein veritabler Nachfolger von Lucien Favre in Dortmund. Der hat jetzt gerade öfters mal ein langes Gesicht. Was ist da los, deiner Meinung nach?
Werder Bremen tut mir richtig leid. Ist einfach ein Verein, den ich auf gar keinen Fall in der zweiten Liga sehen möchte und ich hoffe, dass sie das noch irgendwie schaukeln. Aber ich muss sagen, sie haben ein paar Parallelen zu Schalke 04 der letzten Saison. Defensiv eine absolute Katastrophe und vorne geht genauso wenig. Viel auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, keine Frage. Aber das kannst du da nicht als Ausrede nehmen. Auch die Ersatzspieler von Werder Bremen reichen, um da auf jeden Fall einen guten Bundesliga-Fußball zu spielen. Und auch der Trainer genießt enormes Vertrauen von den Verantwortlichen und von den Fans. Ähnlich wie bei Schalke 04 mit Domenico Tedesco. Und man muss dazu sagen, Tedesco wurde damals nach Übernahme von Jochen Schneider entlassen. Nachdem Christian Heidel zurückgetreten ist. Ich glaube, auch wenn Heidel geblieben wäre, dann wäre auch Tedesco geblieben. Ich glaube, das Vertrauen war da schon sehr stark. Und bei Werder sehe ich es auch nicht, dass man Kohfeldt entlässt. Glaube ich wirklich nicht. Ob es am Ende die richtige Entscheidung ist, das ist dann die andere Geschichte. Ich glaube schon, dass Kohfeldt, Mannschaft, Werder, das passt eigentlich sehr gut. Aber manchmal im Fußball hast du dann einfach Situationen, wo du nicht weißt, woran es liegt, warum diese Fehler jetzt passieren, warum du so viel Pech hast und ob es dann die richtige Entscheidung ist, jedes Spiel oder nach jedem Spiel so weiterzumachen, das wird sich dann am Ende der Saison zeigen. In jedem Fall hat Werder Bremen gerade ein riesengroßes Problem, spielt jetzt, glaube ich, am nächsten Spieltag gegen Dortmund, danach gegen Frankfurt, also es wird auf gar keinen Fall einfacher. Und die Konkurrenz schläft auch nicht. Ich glaube, dass im Abstiegskampf mit Düsseldorf und Paderborn auf jeden Fall zwei Mannschaften dabei sind, die da noch die ein oder anderen Punkte holen können. Mainz nicht zu vergessen. Und Werder Bremen ist in einer handfesten Abstiegssituation.
Also ich finde, du untertreibst da so ein bisschen, wenn es darum geht, sie haben einfach Pech. Ich finde, 51 Gegentore nach 22 Spielen, wenn du das hochrechnest, dann kommst du da bald an 80 Gegentore pro Saison ran und dann bist du definitiv ein Absteiger. Also ich weiß nicht, wie viele Mannschaften in der Bundesliga-Geschichte mit 80 Gegentoren noch die Klasse gehalten haben. Für euch Taktik-Füchse, schickt mir das mal zu an kontakt@plattsport.de. Ich habe keinen Bock zu gucken. Sagt mir das mal, wie viele Bundesligisten mit 80 Gegentoren sind in der Bundesliga geblieben. Ich glaube, es sind nicht viele, die es geschafft haben, wenn überhaupt jemand 80 Tore kassiert hat. Also für mich spricht da einiges, dass der Kader mies zusammengestellt wurde, dass man naiv gedacht hat, dass man bestimmte Stellen wie Delaney oder wie Max Kruse mit den entsprechenden Spielern ersetzen kann. Und ich glaube, da stimmt statisch einiges nichts in der Bremer Mannschaft, also vom Aufbau, wie man Fußball spielt. Ich habe das jetzt mir mal ein bisschen genauer auch angehört, wie Union Berlin gegen Werder Bremen das 2-0 geholt hat. Und da muss man sagen, die Bremer sind sehr, sehr, sehr leicht ausgeguckt worden und man hat ihnen ein Spiel aufgezwängt. Sagt man das? Gezwängt? Ich bin Berliner, macht mir den Fehler.
Kann man so sagen.
Aufgezwungen? Aufgezwängt? Ach,
das ist immer. Aufgezwungen klingt besser.
Ja.
Aber ich bin leider auch kein Meister der Linguistik.
Ja, ich hol mir mein Wörterbuch, vielleicht lohnt sich die Investition. Egal. Die Bremer haben keine eigenen Lösungen gefunden. Und es stimmt alles gerade gar nichts. Auch die sogenannte berühmte Körpersprache von Florian Kohfeldt gefällt mir auch überhaupt nicht. Der wirkt nicht optimistisch. Klar, in den Interviews danach, so, ja, ich glaube ans Team, ich habe Lösungen. Aber wenn man ihn dann so sieht, so live an der Seitenlinie stehen, das ist schon sehr trist. Und jetzt der nächste Gegner, müsste Dortmund eigentlich liegen, ist Borussia Dortmund zu Hause.
Ja, Borussia Dortmund.
Ja, genau. Und klar, da hat man einen Pokal gewonnen, aber das, also mit dem Haaland Dortmund und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein sieht es da nicht so gut aus in Bremen. Also ich sehe jetzt nicht so richtig, was da Bremen retten soll.
Ja, du hast einen guten Punkt angesprochen, die Körpersprache. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hast du da auf jeden Fall recht. Gerade wenn ich das mit den Mannschaften wie Düsseldorf und Paderborn vergleiche.
Na gut, Uwe Rösler hat einen Besenstiel im Rücken eingebaut, der steht immer gerade. Also,
bei Werder Bremen merkst du halt einfach die Verzweiflung und vor allem die Angst vor dem Abstieg. Ein Abstieg von Werder Bremen ist signifikant und wäre für den Verein als auch die Stadt sehr fatal. Und man merkt einfach, dass Verantwortliche sowie Fans gerade richtig, richtig Angst um ihren Verein haben. Und das ist natürlich kein Support in dieser Situation.
Also ich sehe am Ende der Saison sogar Paderborn vor Bremen, weil die einfach... Die haben ja nichts zu verlieren. Bremen schon.
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie das jetzt weitergeht. Also wenn Bremen nochmal einen neuen holt, dann kann da alles passieren. Aber mit Kohfeldt sehe ich da aktuell auch keine weitere Zukunft.
Ich frage mich tatsächlich, und ich habe gestern bei mir im Laden, war ein Kunde, der ist Bremen-Fan, und wir haben auch genau über dieses Thema geredet. Er hat mich gefragt, ja, was denken Sie denn darüber? Und ich habe gesagt, naja, was soll jetzt ein neuer Trainer, der jetzt frisch da reinkommt, der keinen der Spieler jetzt über die letzten Jahre, Monate konkret vor Ort verfolgt hat, was soll der einer Mannschaft jetzt beibringen, was Florian Kohfeldt der Mannschaft nicht beibringen kann? Es gibt da so einen berühmten Namen, Feuerwehrmänner, Bruno Labbadia. Ja, klar sehe ich den auch da irgendwo an der Linie stehen, das würde irgendwie passen, aber ob der jetzt da den Turnaround schafft mit Werder Bremen, wage ich mal auch zu bezweifeln. Also
naja, so ein typisches Bremen-Ding wäre jetzt wieder einen U-Trainer hochzuholen.
Oh. Ja, sehe ich nicht. Also tatsächlich, wenn du dir jetzt einen U-Trainer holst, der Bundesliga-Abstiegskampf überhaupt nicht kennt und dann wird es, glaube ich, noch schlimmer. Also tatsächlich, es steckt so viel Potenzial in dieser Mannschaft, das sind so gute Spieler dabei, aber also es gab ja da so einige.
Aber das deckt sich ja nicht mit der Aussage, die du gerade getätigt hast. Du sagst, die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial, aber die Kaderplanung war nicht so gut.
Naja, klar, also das ist auch taktisch nicht gut gelaufen. Ich glaube, man war da einfach im Sommer sehr naiv zu sagen, ach, Max Kruse, gut, den lassen wir mal gehen und Delaney, da geben wir dem Geld nach. Ich meine, die Qualität wurde nicht nachgeholt, aber trotzdem besteht ein Team ja nicht aus zwei Spielern. Wenn jetzt Max Kruse und Delaney verletzt gewesen wären letztes Jahr, hätten sie trotzdem nicht so schlecht dagestanden wie jetzt, würde ich jetzt mal behaupten und in den Raum werfen. Also ich bewundere die Bremer, dass die da so lange noch stillhalten. Also mir macht es auch tatsächlich Sorgen. Ja, mit 17 Punkten nach 22 Spielen, das ist schon ziemlich böse. Und wie gesagt, der SV Werder Bremen hat auf jeden Fall mehr zu verlieren als Paderborn, als Union. Die spielen nicht so oft Bundesliga, für die ist jedes Spiel ein Fest. Und Paderborn hat Baumgart als Trainer. Das ist einfach so ein geiles Team, ein Drittligateam, was die Bundesliga irgendwie spannend hält. Also das ist unfassbar. Naja. Ich habe gerade schon über Uwe Rösler gesprochen und er hätte einen Besenstiel im Rücken. Tatsächlich könnte man auch sagen, er hatte einen Pfannenstiel gehabt bis vor kurzem, der ihn in das Amt gebracht hat. Und dieser Lutz Pfannenstiel, der Sportdirektor von Fortuna Düsseldorf, der hat jetzt gesagt, er hört am Ende der Saison auf. Ich habe jetzt gar nicht so viel darüber gelesen. Hast du da mehr gelesen?
Ich habe nur die Breaking News gekriegt, dass er um eine Vertragsauflösung gebeten hat.
Genau. Plattsport, der Deutschkurs. Heute Folge 11. Wir reden über die Verben.
Auf Spanisch ist es leichter.
Aha, ich höre.
Worüber haben wir nochmal geredet?
Gebeten.
Hat um sofortige Vertrags- und boah, es wäre PD, glaube ich. Pidio hieß es.
Okay. Berlinerisch könnte ich es noch anbieten, aber nee, egal. Fortuna Düsseldorf. Tja, das ist also Friedhelm Funkel nach dieser Aktion jetzt zu entlassen und dann Uwe Rösel als Trainer hinzustellen, das hatte schon ein bisschen skurrile Züge. Uwe Rösler.
Ja, guck mal.
Ja, erzähl mal.
Düsseldorf ist ja quasi eigentlich den Schritt gegangen, den Bremen sich aktuell nicht traut. Sie haben den Trainer, mit dem sich die Fans identifizieren konnten und der quasi ein bisschen unantastbar war, haben sie entlassen, weil sie die Situation zu kritisch sehen. Und aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, Düsseldorf hat jetzt gegen wen war es denn nochmal? 1-3 Niederlage, glaube ich. Ich weiß jetzt halt nicht mehr den Gegner, Wolfsburg. Aber auf jeden Fall Wolfsburg, genau. Auf jeden Fall war der Fußball gar nicht so verkehrt. Es war auf jeden Fall ein Fußball, wo ich glaube, wo man sich noch retten kann. Und das ist eben die interessante Geschichte. Düsseldorf traut sich das, was Bremen sich nicht traut. Aber, was man auch sagen muss, bei Düsseldorf bricht gerade dieses Konstrukt Mission Aufstieg bricht gerade absolut zusammen. Funke weg, Pfannenstiel weg. Und ich glaube tatsächlich, dass bald auch die verdienten Spieler gehen werden. Ich glaube, Kahn Eihahn wird nicht zu halten sein. Und auch Ruben Hennings weiß ich nicht, ob der einen Gang in die zweite Liga eventuell antreten würde oder ob der nicht bei einem, weiß ich nicht, FC Augsburg oder so unter Vertrag kommen würde. Das heißt, bei Düsseldorf steht ein Riesenumbruch an, steht eine Riesenveränderung an. Und die wird wesentlich davon beeinflusst werden, ob man es schafft, in der Liga zu bleiben. Oder nicht?
Ich muss, gerade wo du auch über Pfannenstiel gesprochen hast und über die kurze Zeit, die er da war, habe ich nachgedacht und musste daran denken, was ich letztens mit Oliver Forster besprochen habe, der auch über Lutz Pfannenstiel ganz klar sagt, der war überall und nirgendwo, der blieb nicht länger als gefühlt ein halbes Jahr an irgendeinem Ort und hat die ganze Welt bereist. Und jetzt in Düsseldorf, da war er seit 2018 im Sportvorstand und oder war Sportdirektor und jetzt ist er im Sommer auch schon wieder weg. Man muss sich in Zukunft genauso wie mit Jürgen Klinsmann mal fragen, wenn man sich den holt, was für eine Konstante man dann für die nächsten, also mittelfristig, langfristig an der Seite hat. Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie Düsseldorf jetzt wieder zum Zweitligisten demnächst wird. Würde ich jetzt mal tippen.
Ja. Also da sehe ich das auch so. Also eigentlich habe ich die Fortuna echt gerne in der Bundesliga.
Ist auch dein Vorgarten, ne?
Ja, eben nicht zuletzt, weil sie eben relativ nah von meinem Geburtsort und Wohnort sind, sodass ich mal hier mal ein Auswärtsspiel von Schalke 04 relativ einfach besuchen kann. Aber leider ist die Entwicklung wieder Richtung zweite Liga aktuell.
Kurze Off-Frage nochmal. Hattest du mir schon mal gesagt, wo du geboren bist? Bist du in Dormagen geboren?
Ja, genau. Ich bin in Hackenburg geboren.
Ach schön. Geboren. Gewohnt. Ich bin auch hier in Berlin gewohnt. Also kann man auch. Heute ist echt der Wurm drin.
Oh Mann, ey.
Der Bücherwurm auf jeden Fall nicht. Was haben wir denn hier noch stehen? Ach ja, du hattest mir noch, das steht hier jetzt nicht auf den Zettel drauf, du hattest mir gesagt, du willst über Dortmund reden. Okay.
Ey, da hab ich eine Breaking News, wirklich. Gut, dass du es ansprichst, wirklich. Ich bin dir gerade richtig dankbar. Gerade kam bei mir die Push-Meldung auf Twitter. Die Bild-Zeitung meldet einen neuen Hauptsponsor für den BVB und zwar 1&1. Wie genial wäre es denn bitte, einen blau-weißen Sponsor auf einem schwarz-gelben Trikot zu haben?
Oh.
Freut mich, wirklich. Fantastisch.
Das 1&1, ich dachte, Evonik ist da für die nächsten 300 Jahre.
Es ist so eine Anpassung, dass Evonik nur noch in den Pokalspielen ist.
Ist ja der Wahnsinn. Haupt- und Trikotsponsor. 1&1.
Kann man sich irgendwie nicht vorstellen, oder?
Naja, ich meine, die Urfarben von Borussia Dortmund sind ja blau-weiß. Also insofern ist es vielleicht ein historischer Sponsor.
Die Urfarben.
Na, come on. Ja. Kingsley, come on. Das war jetzt, warte mal. Musste mal wieder sein. Ich sehe gerade, heute ist ja Champions League-Abend ohne deutsche Beteiligung. Und ich sehe gerade, Atalanta Bergamo führt gegen Valencia 2-0. Ist auch geil.
Fantastisch, oder? Atalanta ist so eine geile Mannschaft.
Das ist wirklich geil. Und da ist doch hier der kommende deutsche Nationalspieler, oder?
Robin Gosens, der hoffentlich irgendwann mal bei Schalke 04 unter Vertrag stehen wird, es aber wahrscheinlich nie machen wird.
Warum? Warum wird das nicht machen?
Ja, ich glaube, er könnte es schon machen, aber ich sehe es jetzt nicht, von Atalanta zu Schalke 04 zu wechseln, sage ich es dir so, wie es ist, auch wenn es sein Kindheitstraum angeblich ist.
Geld?
Ja, nein, nicht mal das Geld. Aber warum sollte ich denn jetzt von einem Verein, wo es einfach nur Bock macht, Fußball zu spielen, wo ich Champions League spiele, wo ich, glaube ich, sogar relativ gut in der Serie A gerade stehe, warum soll ich denn davon jetzt weggehen? Also
Geld.
Würde ich an seiner Stelle auch nicht machen.
Geld?
Ach,
Also es gibt so viele Beispiele von Spielern, wie hießen diese, Oscar oder so, dieser brasilianische Nationalspieler,
Oscar, total,
der mega jung gesagt hat, oh, also mein Lebenstraum war es schon immer in China zu spielen für,
ja, ob okay, das Geld war okay. Ob Schalke 04 so viel mehr Geld bieten kann als Atalanta Bergamo und das auch letzten Endes tun wird, glaube ich nicht. Gerade nicht unter Jochen Schneider, der wirtschaftet eigentlich relativ schwäbisch.
Hm. Naja, dann wird auch einen schwäbischen Kader bekommen, vielleicht. Naja,
ich würde mich freuen, ja.
Boah, ich bin heute echt auf Doppelpassniveau. Das tut mir total leid für all die, die hier heute zuhören. Aber die letzten Wochen waren so eishockeymäßig und da habe ich mich ein bisschen weniger für Fußball interessiert, muss ich sagen. Genau, aber jetzt nochmal Dortmund. Du wolltest doch irgendwas zu Dortmund sagen.
Ja,
außer den Sponsor.
Warum ich dir das gesagt habe, ist, ich fühle mich richtig schlecht als Schalke-Fan, weil ich Dortmund gerade richtig gerne zugucke. Man muss ja zweifelsohne sagen, du hast ja schon mal den Vergleich gezogen, Schalke 04 hat wesentlich weniger Tore gemacht als Borussia Dortmund, ist allerdings nur 6 Punkte entfernt. Das liegt einfach daran, dass Borussia Dortmund aktuell so den für den neutralen Zuschauer den spannendsten Fußball spielt, den es so gibt. Du schießt richtig viele Tore vorne, aber kriegst halt auch öfters einen hinten rein, weil du defensiv nicht so stark aufgestellt bist wie vorne. Jetzt hast du auch noch den 19-jährigen Norweger Haaland da vorne, der jünger aussieht als ich und absolut Liga und Champions League kaputt schießt. Weiß ich nicht, einfach Wahnsinn aktuell, was in Dortmund passiert und sorry alle Schalke-Fans, aber es macht mir gerade tatsächlich Spaß, dem BVB zuzugucken.
Also wenn jetzt die Folge veröffentlicht ist, wette ich, der Shitstorm, den du kassierst, der ist massiv, Alter.
Ach, damit kann ich umgehen.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich finde der Borussia Dortmund auch, ich mag die einfach nicht, Punkt, so. Erling Haaland, jedes Mal, wenn ich sehe, Tor Erling Haaland im One Football oder was weiß ich, keine Werbung, denke ich so, ah, ist das geil. Einfach geil. Also, der Typ sieht aus wie ein Irrer, ja, wie ein Wahnsinniger. Mit so einem Mitch-Bubi-Gesicht in so einem Terminator-Körper und was der da abknallt, ey, das ist so krass. Gestern auch schon wieder die Tore gegen meinen fasten PSG-Club da aus Katar. Das war einfach geil, muss ich sagen. Also wie der da rangeht, wie der scharf drauf ist, die Bälle zu holen und in der letzten Sekunde noch den Fuß auszustrecken, mit Bombe da die Dinger reinzuhämmern. Also, boah, dass so einer in der Bundesliga ist, das ist geil. Das macht mir
Freude. Das ist wirklich Hammer.
Ja, aber leider gibt es dann halt eben auch das Sitzplatzpublikum in Dortmund, was jetzt wieder denkt, wir sind doch der geilste Verein der Welt. Und ja, das ärgert mich dann wiederum. Also wenn ich die ganzen Steppjackenträger mit schwarz-gelbem Schal da sehe, boah, nee. Ist einfach nicht mein Verein. Liebe Leute, die jetzt Dortmund-Fans sind, die jetzt zuhören, die jetzt ausschalten, es tut mir echt leid. Ich werde einfach mit euch nicht warm. Aber Plattsport ist auch nicht als der unparteiische Podcast bekannt, sondern als der äußerst parteiische. Und es gibt aber Unparteiische und die haben gerade ein Problem. Boah, die Übergänge sind heute Bombe, oder?
Den fand ich sogar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
Ja, danke, danke. Das war spontan. Und zwar die Schiedsrichter, die haben seit Anfang der Hinrunde, 3 Minuten vor Anpfiff des ersten Rückspiels, Schalke gegen Gladbach, haben sie eine Anordnung bekommen, irgendwie, dass sie affektiert rumwinkende, unsportliche Gesten zeigende Spieler mit einer gelben Karte verwahren sollen. Und du hast dir das Thema auf die heutige Agenda gewünscht. Ja, sag mir doch mal, warum. Während ich jetzt hier mein Berliner Kindle trinke, was du hart verurteilt hast.
Nein, also ich muss sagen, an sich finde ich diese Regel und diesen Ansatz, wir sollten dieses Beschweren beim Schiedsrichter bestrafen bzw. verringern durch eine Bestrafung. Das finde ich eine richtig gute Idee, weil das geht mir als Zuschauer auch wirklich immer auf die Nerven. Typisches Beispiel, der Ball kommt an die Hand und die halbe Mannschaft rennt erstmal zum Schiedsrichter und schlägt sich da auf den Arm und fordert Handspiel. Genau dasselbe wie mit jeder anderen Situation, wo der Videoschiri gefordert wird. Das geht mir richtig hart auf die Nerven. So, aber viele Situationen, nicht alle, aber viele Situationen, wo das jetzt angewendet wurde, sind angewendet worden in Situationen, wo ich mir dachte, nimm dir den Spieler zur Brust, mach ihm ganz klar deutlich, beim nächsten Mal kriegst du gelb, aber da sofort ohne einen Kommentar, ohne eine Kommunikation direkt die gelbe zu zücken, wenn ich da an meine Zeit als Amateurspieler denke, da wird mir wirklich schwarz vor Augen. Es ist ja letztens diese Schiri-Doku online gekommen von der Sportschau mit Dennis Aytekin zusammen. Fantastische Doku übrigens, wer sie noch nicht gesehen hat,
absolut
zu empfehlen.
Geil. Ja, super.
Und da ist er ja begleitet worden beim Spiel Wolfsburg gegen Leipzig, war es, meine ich. Und wo er Wout Weghorst da richtig in die Menge nimmt und sagt, ich glaube, es war, sehe ich aus wie ein Assi oder so. Auf jeden Fall echt
das war
fantastisch,
geil.
Der Mann.
Ey, das war so
fantastisch.
Geil. Ich hab das mit meiner Frau gesehen und habe gesagt, ey, guck dir den mal an, wie der spricht. Ja, wenn das Spiel vorbei ist, steht er vor dem Mikrofon, redet der gewählt und drückt sich aus. Auf dem Platz ist er dann wieder der Türke. Ey, sehe ich aus wie ein Assi. Ja, und ich dachte,
genau.
Ey, wirklich
und,
mega. Ich lag schwer
und diese,
auf dem Boden.
Genau,
ey,
diese gedacht. Kommunikation, die wünsche ich mir mehr und anstatt man da einfach kompromisslos so eine gelbe Karte zieht. Und letzter Satz von mir.
Nein, mehr.
Ich glaube, dass dieses kompromisslose Kartenziehen zu einer gewissen Drucksituation führt, wo Entscheidungen getroffen werden, die nicht genug bedacht sind. Und ich glaube, das hat man im DFB-Pokal Achtelfinale gesehen, Schalke gegen Berlin. David Wagner hilft da Toruna Riga nach seiner Aktion hoch und kriegt dann nach Videobeweis diese rote Karte. Das ist für mich ein bisschen sinnbildlich dafür, wie Schiedsrichter gerade gesteuert werden. In der Hinsicht, dass ihnen gesagt wird, mach mal dies, mach mal das. Und das subjektive Empfinden rückt immer weiter in den Hintergrund. Und das ist für mich so ein Gipfel dieser Debatte. Und ich glaube, dass diese neue Regel, dass schneller gelbe Karten verteilt werden würden, oder werden sollen, an sich eine gute ist, aber in diesem Kontext halt wieder total blöd gebraucht wird.
Weißt du, woran mich das erinnert? Dieses automatisierte gelbe Karten zeigen, ohne dass man miteinander spricht. Das erinnert mich daran, früher bin ich zum Fahrkartenautomat am Bahnhof gegangen, habe einen 20-Mark-Schein da hingelegt und habe gesagt, einen Fahrschein bitte nach dort und dort. Und dann hat der mir das Rückgeld gegeben und so, und dann bin ich weitergelaufen. Heute gehe ich an irgendeinen Automaten, schieb den 20-Euro-Schein rein und dann kommt er wieder rausgespuckt. Nicht anerkannt. Und du schiebst ihn 20, 30 Mal rein, ja, und beim 31. Mal wird der Schein endlich angenommen und dann hast du deinen Zug verpasst. Das ist so sinnbildlich für unsere Gesellschaft, dass wir irgendwie alles automatisieren wollen, dass wir sozusagen das menschliche Gespräch immer weiter reduzieren und gerade diese gelben Karten, wie du es gesagt hast, nehmen den Schiedsrichter Autorität und geben sie ihm nicht. Die Autorität erzeugen Schiedsrichter meiner Meinung nach auch durch das Gespräch, durch eine klare Ansage. Wir hatten ja Knut Kircher im Gespräch, der sicherlich seinerzeit beim Relegationsspiel 60 gegen Kiel dem Sündenbock oder wer das war, gelbe Karte oder was nicht, oder rote Karte vielleicht hätte zeigen können, aber hat ihn sich dann doch gepackt und ja, auf eine etwas rustikale Art und Weise. Und da muss man aufpassen. Aber ich glaube, man hat jetzt nach den ersten paar Spieltagen schon gemerkt, für welche Aktion eigentlich die Idee gedacht ist und für welche nicht. Und ich erinnere mich jetzt an das Spiel, wo, wer war es, Player von Gladbach dann gelb-rot bekommen hat. Ja, das ist natürlich total übertrieben. Ja. Grundsätzlich denke ich aber auch, dass man dem Schiedsrichter schon ein Instrument an die Hand geben muss, wo er sagt, so, Leute, Rudelbildung oder irgendjemand fässt mich an oder irgendjemand fordert einen Videobeweis oder irgendjemand fordert oder bedrängt mich beim Videobeweis, gelbe Karte, zack. Ganz, ganz klare Regeln vorher aufstellen, wenn du das machst, passiert das. Aber so eine Sache wie abwinken, dann gelb zu geben, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl würde ich mir da auch schon wünschen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Dann reden wir jetzt über die nächste Idee, wie man das Spiel in Zukunft gerechter macht oder vielleicht sogar auf den Kopf stellt oder vielleicht revolutioniert. Heute gab es eine Meldung bei, ich glaube, Kika habe ich das gelesen, oder was, One Football, ich weiß es nicht.
Das klang jetzt mehr nach Kika, aka Kinderkanal.
Kika, ja, da hole ich meine Sportinfos immer her, ja. Und sehe dann die Teletubbies und freue mich.
Sandmann ist die neue Sportschau.
Sandmann ist die neue Sportschau. Klingt nach einem, oh, das klingt nach einem guten Titel. Oh, das schreibe ich mir schon auf. hey, nicht schlecht. Wer übrigens will, dass Fabian Kukovic irgendwann mal auch Teil der Plattsport-Redaktion wird, der möge jetzt bitte auf die Taste 1 auf seinem Telefon drücken. Und wer das nicht will, hört einfach weiter. Sandmann ist die neue Sportshow. Das ist der Wahnsinn. was wollte ich sagen? Ja, heute gab es die Meldung, dass Arsène Wenger, der jetzt irgendwie für die FIFA arbeitet, was ist das genau, was er da macht?
Uff, frag mich jetzt bitte nicht. Generalsekretär für irgendwas?
Wichtiger Mann.
Arsène Wenger. Auf jeden Fall jemand, der was zu sagen hat.
Sehr, sehr wichtiger Mann, AD quasi, früher als Trainer aktiv und heute bringt er so spannende Ideen, wie das Abseits soll revolutioniert werden, also sprich, kannst du es nochmal erklären, also ich bin da totaler Honk.
Uff, ich versuch's mal zu erklären.
Du hast es vorhin sehr gut also, in der Sprachnachricht mir erklärt und ich hab's immer noch nicht verstanden.
Also, der Ansatz ist, die Abseitsregel insofern zu verändern, dass es A, weniger Diskussionen gibt über Millimeterentscheidungen und B, dass es mehr Tore gibt, dass Spiele torreicher gestaltet werden. Das soll insofern aussehen, dass Abseits nicht mehr Abseits ist, wenn quasi ein, wie es aktuell ist, ein Körperteil, mit dem du ein Tor erzielen kannst, vor dem gegnerischen Abwehrspieler steht, sondern es nur noch dann Abseits ist, wenn der komplette Körper vor dem Gegenspieler steht. So, das hat folgende Konsequenz. Es wird weniger Abseitssituationen geben. Wenn wir uns die Abseitssituation heute ansehen, sind da die wenigsten von einem ganzen Körperabstand, sondern die meisten in einem Abstand von wenigen Zentimetern, gerade bei denen, wo ein Tor erzielt wurde und eben mehr Tore erzielt werden und laut Arsène Wenger der Videobeweis weniger eingesetzt wird. So, Kommentar dazu. Arsène Wenger sagt, der Videobeweis wird weniger eingesetzt. Das Abseits wird ja nicht abgeschafft, lediglich die Position, ab wann es Abseits ist, wird verändert. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach so, dass es weiterhin strittige Entscheidungen geben wird und weiterhin Millimeterentscheidungen geben wird. Punkt 2, es wird torreichere Spiele geben. Das ist absolut richtig.
Warte mal, lass mal ganz kurz da einhaken. Also es ist weiterhin eine Millimeterentscheidung. Vorher war es ja so, entweder ist eine Nasenspitze sozusagen im Abseits, sozusagen hinter der Linie, die gezogen wird, oder, wie habe ich es gesagt, ein Stollen vom Schuh ist vor der Linie. Also es bleibt ja eine Millimeterentscheidung. Also knapp wird es in jedem Fall. Und es wird weiter Diskussionen geben, wo man sagt, ja, Moment, aber was kann der denn dafür, dass der so lange Stollen trägt? Und dafür soll er jetzt bestraft werden. Also man verschiebt ja das Problem eigentlich nur.
Ja, absolut.
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also das, ich fand das ja, so sehr, sehr absurd. Aber du hast eine andere Sache gesagt, da habe ich dich gerade unterbrochen, die finde ich viel, viel interessanter.
Ja, ich habe da ein bisschen die Theorie, dass... Ich habe da ein bisschen die Theorie, dass weniger im Vordergrund steht, dass es weniger Diskussionen gibt, sondern dass es eben darum geht, das Spiel für den neutralen Zuschauer noch attraktiver zu machen. In der Hinsicht, dass du eben mehr Tore erzielen kannst. So, wenn du jetzt mehr Tore erzielen kannst, was ja ganz logisch, wie ich gerade erklärt habe, der Fall sein sollte, dann ist es allerdings so, wir haben jetzt pro Spiel, glaube ich, durchschnittlich 3 Tore oder 2,5, lass mich jetzt nicht lügen. So. Wenn du jetzt mehr Tore hast pro Spiel, sagen wir 4 zum Beispiel, oder nehmen wir jetzt nur 3,5, dann ist ein 1:0 gar nicht mehr so viel wert, wie es jetzt ist. Es ist ja letzten Endes A, einfacher zu erzielen, und B, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt, automatisch höher, weil eben das Spiel einfacher gemacht wurde. Das heißt, das einzelne Tor, so wie wir es heute haben, verliert an Prestige.
Also 4:3 ist das neue 1:0.
Ja,
oder umgekehrt.
Könnte
1
so sein. 0
ist das neue 4 zu 3.
So stelle ich es mir ungefähr vor.
Ja, also da wird einiges passiert. Also die Abwehrspieler werden weitaus höher stehen.
Ja, nicht nur das, also ich glaube, wenn so eine Regel durchkommt, dann verändert sich das Spiel, das Stellungsspiel ja komplett. Du wirst viel mehr auf schnelle Stürmer setzen, du wirst viel mehr auf schnelle Verteidiger setzen müssen, einfach weil regeltechnisch es langsameren Verteidigern viel, viel schwerer gemacht wird und generell werden sich Linien, Pressinglinien, alles wird sich verschieben. Das hätte einen signifikanten Einfluss auf das Spiel.
Und das Ganze, wenn das durchkäme, wenige Tage, also die Testphase könnte bereits zum 1. Juni, also 12 Tage vor dem Eröffnungsspiel der nächsten Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei, bereits eingeführt werden. Also schon während der EM und das ist doch der Wahnsinn. Also,
ja,
das kannst du aber nicht.
Ich hoffe,
Du kannst doch nicht eine Europameisterschaft zum Testgelände für so eine Geschichte einsetzen. Also ich meine,
die UEFA kann alles.
Also,
oder die FIFA, besser gesagt.
Also vielleicht sollten alte Männer vielleicht tatsächlich die Ruhe genießen im Alter. Ja, und vielleicht mal ans Meer fahren, angeln oder den Möwen beim Fliegen zu sehen oder, keine Ahnung, der Frau mal Blumen bringen oder Skifahren oder, keine Ahnung.
Bei Martin Tetzlaff im Shop sich eine schöne Flasche Wein kaufen und das Leben genießen bei einem schönen Gläschen.
Wenn Arsène Wenger in meinen Laden käme, würde ich ihn spontan interviewen und sagen, hey, hast du Zeit für ein Interview, hast du Zeit für ein Interview? Dann rennt er doch gleich raus und dann kriegt er noch ein Herzkasper und wird nicht so alt. Das wollen wir nicht. Nee, das soll mal in Frankreich da. Da gibt es auch gute Weingüter. Ja. Soll er sich ein Weingut kaufen? Genau, so wie hier. Wie heißt der? Gérard Depardieu. Soll er sich ein Weinberg kaufen und dann da mit so einer, weißt du, mit so einem Hut durch den Weinberg laufen, Reben schneiden, die Kelter bedienen, Flaschen abfüllen und wie ein Weinkenner aussehen. Ja, mit einem prüfenden Blick ins Glas schauen und die dicke Nase ins Glas halten. Das stelle ich mir für Arsène Wenger vor. Aber nicht diesen Abseitsquatsch. Bitte, bitte, bitte. Diesen Irrsinn darf es nicht geben. Weil das, man sagt immer, der Geist des Sports und des Fußballs. Aber das verändert den Sport, meiner Meinung nach.
Absolut.
So, was gibt's denn noch hier auf den Zettel? Man City. Ach ja, da war ja was. Ha. Glaubst du es?
Ja, uff.
Also
ich weiß nicht, ob ich da jetzt so ausschweifen soll schon.
Also worum geht es? Es geht darum, dass die UEFA Manchester City in den vergangenen Tagen für die kommenden zwei Champions League-Saisons und auch Europa League-Saisons oder wie heißt diese dritte, diese neue Bastard-Liga, die.
Heißt sie nicht Europa League 2?
Ja, Europa, der Kosename ist Europa League 2, aber das heißt irgendwie Europa Conference League oder irgend so ein Schrott. Also für all diese Dinge ist Manchester City gesperrt, was Auswirkungen hat ist jetzt ein Fall, dass das erste Mal eine richtig große Mannschaft, also nicht irgendwelche Mannschaften aus Bulgarien oder Albanien oder Türkei oder so.
Da würde ich ganz kurz eingrätschen, das stimmt so nicht, der AC Milan wurde auch schon deswegen von der diesjährigen Europa League ausgeschlossen.
Aber come on, also der AC Mailand ist nicht mehr der AC Mailand von vor 15 Jahren. Also
ich finde schon, dass das noch ein Name ist, mit dem man was anfangen kann. Aber natürlich gebe ich dir recht, Man City ist bisher auf jeden Fall der größte Verein, den es getroffen hat.
Also wenn man nur vom Budget sich das anschaut, ist definitiv das ein Gigant. Also es wurde mehr als 1 Milliarde, seitdem die Araber da eingestiegen sind, in diesen Club investiert, in diesen ehemaligen Zweitligisten. Was ich immer putzig finde, wenn so ehemalige Zweitligisten aus England, die eigentlich schon tot waren, wenn die so Trikots haben, die von kleinen Jungs hier durch meinen Stadtteil getragen werden, so als wäre das so der Oberweltclub schon immer gewesen und wo man wahnsinnig stolz drauf sein kann auf die Geschichte und was weiß ich. Immer wieder lustig. Auch Chelsea mag ich auch deswegen sehr gerne. Also die Auswirkungen sind sehr, sehr interessant, was da wenn das durchkommt, wenn die Berufung der Engländer nicht erfolgreich sein wird, dann wird man gucken, ist dann auch ein Trainer wie Pep Guardiola für 2 Jahre ohne Europapokal zu begeistern? Ist der Kader, beispielsweise Leroy Sané oder wer da auch alles andere noch im Kader rumkickt, zu begeistern, 2 Jahre lang ohne die Bühne Champions League oder Europa League zu begeistern. Also wenn man mal guckt, so Spieler haben Marktwerte, Spieler stellen sich jetzt jeden Tag bei Instagram ins Schaufenster und steigern ihren persönlichen Marktwert, ihre Werbewirkung und auch durch permanente Präsenz in der K.O.-Phase und in der Gruppenphase von der Champions League und dann fällt das auf einmal weg. Ist schon heiß, ja.
Ja, also ich glaube kaum, dass Man City so als Konstrukt zusammenbleibt wie davor. Gerade Jungspieler wie Sterling, Sané, Foden, die werden sich auf jeden Fall umschauen, dass sie sich auf internationaler Bühne präsentieren können. Für mich ist da eine Sache extrem wichtig und zwar, ich glaube, wir sind uns beide darüber einig, dass die Strafe auf jeden Fall gerecht ist. Spätestens seit Football Leagues gibt es keine Zweifel, dass bei City da Gelder illegal auf illegalem Wege geflossen sind. Die Frage ist jetzt, ist es nur, wie soll man sagen, ein Bauernopfer, dass man Manchester City jetzt diese Sperre gibt, beziehungsweise plus Geldstrafe, um einfach zu kommunizieren, dass das Financial Fairplay noch da ist. Oder ist man da jetzt konsequent und zieht das bei allen anderen Vereinen, wie einem Paris Saint-Germain, wie wahrscheinlich auch einem Manchester United, wie einem FC Barcelona, wie einem Real Madrid durch?
Das wird jetzt der spannende Teil. Also der nächste Verein, der eigentlich fällig ist, ist meiner Meinung nach Paris, wo ganz klar ist, auch mit Dokumenten schon belegt, in der Öffentlichkeit auch durch Leaks und so weiter, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht und zugegangen ist. Und da auch Football Leaks 2 nochmal empfohlen von Raphael Buschmann, wo auch genau das Thema PSG und auch die Verstrickung der Kataris in PSG und in der gesamte Staat, in die FIFA, also wie gesagt, WM 2022 in 2,5 Jahren, da in der Wüste, im Winter, im Advent, das hängt alles miteinander zusammen. Und deswegen gibt es auch Plattsport übrigens. Weil wir das zum Kotzen finden. Und als ich das gelesen habe, ich bin gerade durch Lyon gelaufen und dachte, geil, endlich trifft es den Richtigen. Endlich trifft es einen der Großen. Hat schon für eine gewisse Genugtuung gesorgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gegen die englischen Fans dann persönlich nichts, aber diese Konstrukte sind schon hart. Und man fragt sich bloß, warum wird das jetzt gemacht? Welchen Grund gibt es da?
Genau, das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Man muss ja erstmal sagen, Manchester City ist, glaube ich, einer der Vereine gewesen, die von Football Leagues am meisten belastet gewesen sind, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mit PSG zusammen. Und da muss man sich jetzt eben die Frage stellen, okay, wie ich gerade schon sagte, will die FIFA nur ein Zeichen setzen oder wird das jetzt dauerhaft durchgesetzt?
UEFA,
man muss ja sagen, das Financial Fairplay, das gibt es ja nicht erst seit gestern. Also es sind ja schon durchaus Vereine bestraft worden, habe gerade schon gesagt, der AC Milan gehört dazu und allerdings bisher eher kleinere Vereine. Der FC Sion aus der Schweiz, Sporting Braga aus Portugal. Also Vereine, die es jetzt etwas härter trifft als die größeren.
Vor allem gerade bei Sion weiß man ja aufgrund von deutlich lächerlicheren Vergehen.
Genau.
Also wo man sagt so, oh, da hat man, keine Ahnung, das Blatt in den falschen Schnellhefter gepackt und da sagt die UEFA, raus.
ja, genau.
Und wenn man jetzt gegen so einen Großen angeht, die Große haben auch meistens sehr teure Anwälte, dann muss man schon was in der Hand haben. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich befürchte aber, man wird das vielleicht einmal durchdrücken, man wird die Strafe aber dann reduzieren, man wird aus 2 Jahren nur 1 machen. So ein bisschen wie damals, als Juventus Turin strafversetzt wurde in die Serie B in Italien. Als es diesen Bestechungsskandal da gab und Juve dann in die zweite Liga abstieg mit einem Startkapital von minus 30 Punkten und wöchentlich haben irgendwelche Gerichte in Italien dann die Punktzahl immer weiter verringert, sodass Juve, glaube ich, mit gefühlt minus 5 Punkten in die Saison eingestiegen ist, aber mit einem Champions League-Kader und alles niedergemäht haben. Und konnten sie dann locker als Erster aufsteigen. Mit minus 30 Punkten wäre die Sache vielleicht ein bisschen knapper geworden. Und das befürchte ich jetzt auch, dass man da Konzessionen macht, dass man quasi einmal in den Nacken schlägt, ohne gleich das Genick zu brechen.
Ja, gibt's gar nicht so viel hinzuzufügen von mir, einfach aus dem Grund, ich habe es gerade schon gesagt, ich traue diesem Verein einfach nicht über den Weg. Das ist für mich nicht mehr als ein Zeichen. Wer jetzt sagt, oh, die FIFA fängt an, vernünftig zu denken, Entschuldigung.
Ich glaube UEFA, oder? Das ist nicht die UEFA?
Eins von beiden, kannst du nehmen, was du willst.
Ja, alle in einen Sack.
Ja.
Achso, ich dachte, da kommt noch was.
Nee.
Okay. Nun gut, dann kippen wir mal den ganzen Hass aus. Haben wir jetzt getan. Und wir schauen jetzt mal in das kommende Wochenende. Der Ausblick. Mal so ein bisschen, wir machen mal Tippspiel und wie wird das so ausgehen? Freitag geht's ja los mit einem, das ist ein Tabellennachbarn, Bayern gegen Paderborn. Die Quoten, wenn du jetzt hier bei einem Anbieter, den ich nicht namentlich nenne, da, wenn du 1 Euro auf Bayern setzt, dann kriegst du 1,05 Euro zurück. auf einen Sieg der Bayern. Und wenn du sagst, Baumgart knackt Hansi Flick, kriegst du 34 Euro für den 1 Euro zurück. Wäre doch mal ein lohnendes Investment, oder?
Ja, also ich habe leider, muss ich gestehen, noch nie gewettet. Deswegen kenne ich mich da leider überhaupt nicht aus, was Quoten etc. angeht.
Tu es nicht. Ich kenne so viele Leute, die dann so Kombi-Wetten mit 5 verschiedenen Leuten machen und dann zittern die alle und jubeln. Und dann gibt es nochmal Nachspielzeit und dann fällt irgendein Tor und dann haben die alle irgendwie 50 Euro verloren statt 3000 Euro gewonnen. Und das wäre mir einfach zu schade. Ich habe vor ein paar Wochen mal wieder nach Ewigkeiten Lotto gespielt, so eine 4-Wochen-Schein ausgeführt, hat mich gefühlt 30, 50 Euro gekostet mit Spiel 77, mit Spiel 6 und Zusatz Zotto, Lotto, bum, bum. Ey, nichts. Nichts, ich habe nichts gewonnen. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, da gebe ich schon mal Geld für Lotto aus und dann gewinne ich nicht mal was. Nicht mal einen Cent, nicht mal 3 richtige. Ja, und das ist lächerlich. Also, ich kann es nicht empfehlen. Tu es nicht. Jetzt kommt die Wettmafia und zündet mein Haus an. Ja. Oliver Kahn steht schon mit einer Kettensäge vor der Tür. Wie findest du das denn eigentlich, dass ein Bayern-Funktionär aus dem Bayern-Vorstand gleichzeitig Werbung für einen Wettanbieter machen kann?
Soll ich dir eine ganz ehrliche Meinung sagen? Tatsächlich, was Werbung angeht, ist mir das echt voll egal. Da sehe ich das eher kritisch, was die Berichterstattung angeht, wenn die dann als Experten da sitzen. Aber was Werbung angeht, geht mir das ein bisschen am Punkt vorbei.
Okay.
Also man muss sagen, dadurch, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass der Vertrag von ihm und Tipico so weitergeht, dass er daran gebunden ist, wenn er das jetzt angefangen hätte.
Jetzt hast du es gesagt. Verdammt, jetzt haben wir doch eine Werbung für Wettanbieter gemacht. Nein, haben wir nicht.
Nein, wenn er es jetzt angefangen hätte, wo er Funktionär ist, dann ist es eine andere Geschichte für mich. Aber das ist für mich jetzt eine Sache, die sehen wir jetzt noch ein paar Monate und dann hat sich das.
Okay, dann trotzdem. Auf welches Spiel neben Schalke gegen Club X freust du dich am Wochenende am meisten?
Ich habe es gerade aufgeschlagen. Ich würde tatsächlich spontan sagen, Gladbach gegen Hoffenheim könnte was geben. Dazu muss ich leider sagen, ich werde Samstag sowieso kein Spiel sehen, weil hier in unserer Gegend der Karneval am Toben ist. Deswegen ist das hier ein bisschen gelogen, was ich jetzt hier vor mir gebe. Aber Bremen gegen Dortmund klingt auch gar nicht so unspannend, muss ich sagen. Auch wenn Bremen jetzt weit unten ist, aber Bremen ist immer noch ein Name für mich. Deswegen Bremen gegen Dortmund immer noch ein Spiel, was ich mir gerne angucken würde. Ansonsten, es gibt ein Montagsspiel, sehe ich gerade. Frankfurt gegen Union. Kann auch was geben, allerdings Frankfurt zu Hause für mich zu stark, als dass ich da jetzt Union eine Überraschung zutrauen würde. Ansonsten, die anderen Spiele sind da eher ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
Also bei Tets Wett hat Union eine bessere Quote, sehe ich hier, als bei Schalke zu Hause gegen Club X. Da kriegst du bei Schalke 4,20 Euro, bei Union 4 Euro.
Ich habe es ja auch aufgeschlagen gerade.
Aha, ja, Tets Wett, gebt mir euer Geld und ich wette für euch. Ja, und ich knapp's mir noch ein bisschen was ab. Das mit dem Montagsspiel finde ich übrigens nochmal kurz erwähnenswert. Die Frankfurter Ultras verzichten auf ihren Support bei dem Spiel als Protest gegen die Montagsspiele. Die Unioner wollen das nicht machen, auf den Support verzichten. Wie stehst du denn dazu? Also jetzt Montagsspiele, glaube ich, gibt es eine allgemeingültige Konsensmeinung.
Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ist es nicht so, dass die ab 2021 nicht mehr stattfinden?
Ja, ab kommender Saison gibt es keine Montagsspiele.
Genau, vor dem Hintergrund finde ich das jetzt ein bisschen unnötig. Wenn es jetzt noch nicht diesen Konsens gäbe und das immer noch ein Kampf gegen wäre, dann könnte ich es absolut nachvollziehen. Aber so, wo es jetzt schon feststeht, dass das eins der letzten Montagsspiele ist, muss ich sagen, finde ich jetzt eher ein blödes Signal.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, also der Ausblick ist jetzt nicht so heiß, finde ich jetzt gerade. Also irgendwie so richtig.
Nee, wie gesagt, wenn ich mir die Partien angucke, dann ist das auch nicht so heiß. Hertha gegen Köln, Freiburg, Düsseldorf, Leverkusen, Augsburg, Wolfsburg, Mainz, das sind alles Spiele, wo ich jetzt nicht denke, hurra, Bundesliga.
Aber Sky und DAZN verkaufen uns das doch anders. Die sagen doch, Mensch, das ist so gefühlt die geilste Bundesliga aller Zeiten und so. Ist er nicht, ne? Also das ist aber spannend, das ist eine spannende Saison, finde ich. Also um jetzt mal kurz innezuhalten, der Meisterschaftskampf zwischen Bayern Club X, Dortmund und Gladbach, wahnsinnig spannend und mit ein bisschen Glück rutscht da auch noch Leverkusen rein. Und unten ist es relativ eng, auch Union Berlin ist mit seinen 26 Punkten noch bei weitem nicht gerettet, auch wenn es 9 Punkte bis Düsseldorf sind. Und es gibt ja bald noch das Stadtderby hier, Hertha gegen Union. Also ich finde die Bundesliga an sich total spannend, aber wenn man sich so, also irgendwie ist es ein bisschen gefühlsfrei. Haaland ist tatsächlich echt das Geilste, was man sich anschauen kann.
Ja, ich würde da jetzt gegenhalten mit einem Guido Burgstaller, aber
gut. Oh.
Und der Shitstorm geht weiter.
Aber jetzt kriegst du einen aus Dortmund.
Beide auf sich ziehen. Mehr Aufmerksamkeit geht doch nicht.
Vielleicht solltest du zu Rot-Weiß Essen wechseln.
Uff, nee, auf gar keinen Fall.
Aber weißt du was? Nächstes Wochenende, also jetzt nicht das kommende Wochenende, sondern das darauffolgende Wochenende, bin ich ja im Ruhrgebiet. Bei meinem Kumpel in Herne, der sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt und wir gehen danach noch zu René in seine Kneipe und trinken da schön Bier. Aber am Sonntag gehe ich das erste Mal in meinem Leben ins Ruhrstadion zu Bochum gegen Sandhausen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig aufgeregt.
Ja, Bochum ist auch immer so ein Verein, wenn DFB-Pokal-Auslosung ist. Ich wünsche mir da auch immer, dass Schalke da nochmal auf Bochum trifft.
Warst du da schon?
Ich mag diese Ruhrpott-Derbys.
Warst du schon mal im Ruhrstadion?
Nee, war ich nicht.
Weil es gibt ja da immer hier Bochum von Herbert Grönemeyer am Anfang und das stelle ich mir schon ziemlich gänsehautig vor. Also
ja, viel Spaß auf jeden Fall. Also ich würde gerne mit dir tauschen, sag ich dir so, wie es ist.
Wo bist du an dem Wochenende?
Ja, leider, also Stand jetzt bin ich zu Hause an dem Wochenende. Es gibt noch die Chance, dass ich im Rhein-Energie-Stadion sein werde bei Köln gegen Schalke 04, aber da ist die Chance doch eher gering.
Weil es keine Karten gibt oder weil du keinen Bock hast?
Ja, ich kann da auch ins Detail gehen. Ein Kollege von mir hat Karten, will mit seiner Freundin hingehen. Er sagt, vielleicht kriegt er sie noch überredet, dass sie keinen Bock hat. Oh. Aber da muss man natürlich schauen.
Ist ja krass. Was es da so in NRW gibt. Ja, ich bin jetzt zweimal am Wochenende in NRW und damit kommen wir jetzt auch schon mal auf meinen Blick aus Ausblick aufs Wochenende. Jetzt am Wochenende, ich bin ja nebenbei auch noch so Hobby-Musiker, spiele ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, ein Konzert in Nordrhein-Westfalen, im wunderschönen kleinen Städtchen Bad Salzuflen. Ja, also wer mal Plattsport Diktatoren auf der Bühne singen sehen will, kommt bitte nach Bad Salzuflen. Da spiele ich am Sonntag um 16 Uhr. Ist eine unchristliche Zeit. Fällt man gerade noch aus der Kirche raus und rein in so ein Ding. Aber okay, kommt mal vorbei. Ja, machen wir jetzt mal einen Punkt, ne, beim Fußball.
Ja, gerne.
Machen wir jetzt noch ein bisschen Werbung.
Fußball ist, da kann man gerne drüber reden, aber irgendwann ist auch mal gut.
Ich guck mal ganz kurz, wie es in der Champions League steht. Gibt es da noch was?
Oh! 3:0 für Atalanta und
Club X führt 1:0 in Hottentottenham. Warte mal. Oh Mann. Ja, wir sollten öfter mal wieder über Fußball reden, macht Spaß. Oh Gott, stell dir mal vor, Club X im Viertelfinale und dann denken die gekauften Heinis da, sie wären der Nabel der Welt.
Hast du den Tweet gesehen heute?
Nee.
Ist wahrscheinlich auch besser so, ich markiere dich mal drunter.
Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Machst du nachher oder machst du jetzt?
Ich mach's jetzt, aber du kannst gerne nachher gucken.
Okay, es ist etwas, was mich nicht erfreuen wird.
Definitiv.
Okay. Ja, okay. Dann machen wir da tatsächlich mal einen Punkt drunter. Sonst wird meine Laune, die aktuell sehr gut ist, doch wieder schlecht. Fabi, das Social Media Gedöns, wo findet man dich?
Twitter @Kukurani, Fabian Kukovic, meinsportpodcast.de, jegliche andere, alle in der Regel. Und dann sollte man mich eigentlich, wenn man es will, finden.
Also kann ich auch nur sehr empfehlen. Und Plattsport gibt es bei www.plattsport.de
Und ja, man kann uns folgen natürlich bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram gibt es schöne Fotos. Ach ja, wir haben jetzt ein neues Mitglied. Wir haben jetzt Max Konrad, Journalist, hauptberuflicher Sportjournalist, der jetzt bei uns im Team dabei ist und der auch schon wahnsinnig schöne Artikel geschrieben hat. Einmal über die Snooker Masters hier in Berlin im Tempodrom, was auch zum Sport gehört. Und über das Basketball-Pokalfinale. Also jetzt nicht quasi eine Berichterstattung von dem Spiel, sondern das ganze Trerrain davor mit Halle hier in Berlin umbauen, von einem Eishockeyspiel innerhalb von 3 Stunden zu einer Basketballhalle umbauen und Basketball-Pokalfinale an einem Sonntagabend. Kritischer und tatsächlich sehr lesbarer Artikel und das kann ich euch nur empfehlen. Und Max, herzlich willkommen in unserem Team. Wir sind jetzt ein Sextett bei Plattsport. Naja, irgendwann sind wir die glorreichen 7, ich arbeite noch dran. Gut, ja genau, also folgt uns bei Twitter, Facebook, Instagram und hört uns auf allen möglichen Kanälen und Podcatchern und so weiter. Wenn ihr Anregungen habt und Kritik zu äußern habt oder Lob zu äußern habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an kontakt@plattsport.de und ansonsten, ja, weiß nicht, Fabi, hast du noch irgendwas zu sagen?
Jein, ich habe dich jetzt runtermarkiert. Wenn du willst, kannst du deinen Hass jetzt noch in dieser
okay.
Folge auslassen.
Live-Hass, okay, ich guck mal ganz kurz. ich freue mich immer, wenn ich markiert werde. Ach so, du hast mich als mein genau. Solo, als Solo-Band quasi markiert. Champions League, boah, also es fängt schon gut an. Fifth Division bis zur Champions League, Round of 16. What have you done in the last 10 years? Kann ich schon sagen, ich habe mehrfach gekotzt und dann ein Foto vom Dare to you? What? Oh Gott, how dare you? Ihr Motherfucker, wirklich. Ihr gekauften
Hammer,
Idioten.
Oder?
How dare you, Alter? Wie geht das nur? You don't say. Und dann diese Wiese da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben die das haben die jetzt offizielle gepostet? Alter.
Ja.
Das haben, ich dachte, so vom Foto her, 2010, 20, das haben Fans
Nein.
gepostet. Oh Gott, ist das ein, das ist mit Abstand. Also nicht nur, dass die niederträchtig sind und bis zum letzten Fitzel, noch schlimmer als Dortmund, Bayern zusammen. Erzkapitalistisch und der Clubinhaber ein Populistenunterstützer ist in Österreich, der die Rechten mit an der Macht halten will und an die Macht bringen will und Extremsportler mit in den Tod treibt und dafür keine Verantwortung übernimmt. Dieser Feind ist auch noch so unfassbar peinlich und seine Fans sind so unfassbar peinlich. Ich sage ja immer, wenn wieder Club X-Fans durch Europa fahren, der Rosenhof hat Wandertag. Ja, wenn ihr nicht wisst, wer der Röschenhof, ja, oder Roschenhof, hört es mal an bei YouTube. Gebt mal einen Röschenhof oder Röschenhof, wie ihr wollt. Gebt es mal ein, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist so ein unfassbar peinlicher Verein und ich hoffe, es kommt irgendwann zum Lizenzentzug und die DFL sagt, oh, ein Formfehler, wir wollten euch ja gar nicht zulassen. Tschüss! Und dann wird auf einen Knopf gedrückt, irgendwo in, wo sitzen die DFL eigentlich? Sitzt die in?
DFL in Frankfurt.
In Frankfurt. Echt? Also DFB und DFL sitzen beide in Frankfurt? Okay. Irgendwo in Frankfurt sitzt ein Typ, der sieht aus wie Infantino und gemixt mit Mr. Burns, drückt auf den Knopf und sagt, und dann ist der Verein raus, ausgelöscht. Und dann müssen sie wie so ein trauriger Zirkus, wo die Pferde tot sind, in eine andere Stadt weiterziehen. Boah, hasse ich diesen Verein. Danke, Fabi.
Boah, das Alter. War auch mal ein schöner Live-Hass zum Abschluss.
Boah, wirklich. Oh, es ist nicht gespielt, wirklich. Es ist so ekelhaft. Ich hasse diesen Verein. Ja. Und jeder, der den Namen von diesem Verein in den Mund nimmt oder Spiele mit den Namen macht, überlegt mal, ihr unterstützt damit diesen Verein und die Akzeptanz. Ja, und jedes Mal, wenn im Doppelpass dieser Minzlaff sitzt, ja, und alle sagen, also das ist ja ein tolles Projekt, das ist ja ein tolles Projekt, ja, und oh, und ihr spielt ja so einen Fußball, und wenn dann irgendwelche Leute sagen, ja, ich mag Leipzig nicht, aber wie die spielen, leider geil, Oh, Alter.
Ey, jetzt muss ich aber auch noch eine ganz kurze Geschichte erzählen.
Ja, bitte, bitte.
Neben dem Fußball bin ich ein echt, seit letzter Saison echt großer Formel-1-Fan geworden. Und in den letzten Wochen haben die ganzen... haben die ganzen Formel-1-Teams ihre neuen Autos präsentiert. Und wie du und wie die meisten Zuhörer sicherlich wissen, ist Red Bull auch in der Formel 1 vertreten. Mit zwei Rennteams, einmal mit Red Bull Racing und einmal mit Alpha Tauri. Alpha Tauri hieß früher Toro Rosso, wurde jetzt zu dieser Saison umbenannt. So, die haben ihr Auto präsentiert und das ist dann über YouTube immer so ein riesen Livestream und da habe ich mir gedacht, ich schaue mal rein, das interessiert mich. Und da hat die Kamera umgeschwenkt und da war der gute alte Oliver Minzlaff mit dem Lothar Matthäus an einem Tisch mit einem schönen Gläschen Sekt oder Wein, was auch immer es war. Und da dachte ich mir nur so, uff,
Lothar. Na, Matthäus war doch bei Red Bull Salzburg, war er ja auch Co-Trainer, ne? Also,
ja.
Der hat da tatsächlich mal was zu sagen gehabt. Was ich ich bin gerade mal auf der Webseite, stimmt das tatsächlich? Vielleicht haben sie es geändert. Früher war es so, wenn du irgendwo was bei Red Bull Salzburg angerufen hast oder so, oder Business oder irgend so ein Quatsch, dann hast du eine Nummer gewählt und dann ging einer ans Telefon, Rasenball Sport Leipzig, was kann ich für Sie tun? Und die haben einfach die Nummer nach Deutschland umgeleitet. Aber das sind zwei total entflochtene Vereine, die haben nichts miteinander zu tun. Nichts. Ja, wer das anders behauptet, das ist boshaft und das kann man nicht akzeptieren.
Boah, der hat den Fußball nie geliebt.
Der hat den Fußball. Oh, Alter, jetzt kriegst du von mir den Hate-Shitstorm, Alter. Nee, es geht gar nicht. Ja. Nee, gut. Also mit diesen liebevollen Worten zum Schluss verabschiedet sich dieser Podcast der Liebe. Und Fabi, letzte Chance, noch irgendwas zu sagen, was mich auf die Palme bringt. Oder nicht?
Ja, genießt den Fußball, solange ihr noch könnt. Ich hoffe, das waren vernünftige Worte zum Abschluss.
Oh Gott, das klingt ja so, als wenn morgen irgendwie eine Atombombe platzt oder so.
Um Gottes Willen, okay, keine guten Worte.
Ja, okay, genießt weiterhin die nächsten Folgen Plattsport und Knappencast. Sie werden wieder attraktiv sein und nächste Woche sitzen wir wieder in trauter Runde zusammen bei Plattsport mit der Stammmannschaft und da quatschen wir mal wieder, vielleicht ein bisschen mehr wieder über Union Berlin. Und übernächstes Wochenende übernächste Woche, da bin ich das erste Mal auf Auswärtsfahrt, also richtig aus Berlin raus, um ein Interview zu machen. Ich hoffe, ich bin bis dahin nicht krank und so. Lasst euch mal überraschen. Das wird gut. Das wird lustig. Gut. Ich sag mal, wir machen jetzt hier mal Schluss, oder? Fabi?
Ja.
Dann danke, dass du wieder so viel Zeit hattest und so viel Spaß mitgebracht hast.
Immer wieder gerne.
Oh Mann, ey. Und irgendwann lernen wir uns echt mal kennen. Das muss echt mal sein. Also das kann nicht sein. Gut, dann kommt jetzt die Abschlussmusik. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, Fabi, und bleibt uns treu. Tschüss.
Ciao, ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.